Das Schwert des Geistes geschickt handhaben. Stellen wir uns dazu einen Handwerker vor. Stellen wir uns einen guten Zimmermann vor, der bescheiden genug ist, sich nicht auf seine eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Um zum Beispiel mit einem Nagel zwei Bretter miteinander zu verbinden und dann daraus eine stabile und dauerhafte Hütte zu bauen, benötigt er ein Werkzeug. Und für diese Arbeit würde er bestimmt einen Hammer verwenden. Der Zimmermann kann durch den guten Gebrauch dieses Werkzeuges hervorragende und ansprechende Arbeit leisten. Und genau das ist doch auch unser Wunsch, besonders wenn es um die wichtige Aufgabe des Predigens und Lehrens geht. Denn dabei geht es darum, Menschen zu helfen, eine dauerhafte und stabile Verbindung zu Jehova aufzubauen. Und für diese Aufgabe haben wir als ein Werkzeug von höchster Güte und höchster Qualität die Bibel anvertraut bekommen. Die folgenden Gedanken sollen uns helfen, das Schwert des Geistes weiterhin geschickt zu handhaben. Und so wären wir beim ersten Thema: Gottes Wort übt Macht aus. Sind wir davon überzeugt? Nun ganz bestimmt. Denn das Wort Gottes ist durch den Geist zustande gekommen, über den wir auf diesem Kongress schon so viel gelernt haben. Der Geist Jehovas ist eine unaufhörlich wirkende und eine verändernde Kraft. Und das haben wir an uns selber gemerkt. Durch die Botschaft des Wortes Gottes haben wir Gott kennengelernt. Wir haben ihn lieben gelernt und hatten dann auch den Wunsch, ihn nachzuahmen. Und dieses Motiv, unseren liebevollen Vater nachzuahmen, hat uns Kraft gegeben, Kraft, um mit schädlichen Gewohnheiten zu brechen oder ausgeprägte Wesenszüge abzulegen, die Gott missfallen. Ja, hier im Stadion gibt es tausende von lebenden Beweisen für diese Macht des Wortes Gottes. Unser Thema lautet: Das Schwert des Geistes geschickt handhaben. Lasst uns einmal gemeinsam Epheser Kapitel 6, Vers 12 und 17 lesen. Wir möchten nämlich wissen, in welchem Zusammenhang wird das Wort Gottes als ein Schwert des Geistes bezeichnet. Im Vers 12 erfahren wir zunächst den Zusammenhang. Denn unser Ringen geht nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Regierungen, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geistermächte in den himmlischen Irrtern. Paulus erinnert die wahren Christen in Ephesus an einen geistigen Kampf, in dem sie sich befinden. Auch unser Ringen geht gegen böse Geistermächte. Was kann uns und anderen in diesem Kampf helfen? Vers 17 gibt uns die Antwort. Auch nehmt den Helm der Rettung und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort entgegen. Haben wir das Schwert des Geistes entgegengenommen? Und wofür? Wir haben das Schwert des Geistes nicht nur zu unserer eigenen Verteidigung entgegengenommen. Dieses Schwert des Geistes kann bei richtiger Handhabung Menschen aus der geistigen Knechtschaft Satans befreien. Durch diesen Kampf mit dem Schwert des Geistes werden also Menschenleben nicht vernichtet, sondern gerettet. Und weil wir das wissen, welche verändernde Macht das Wort Gottes hat und wie es im geistigen Krieg Menschenleben retten kann, sind wir natürlich hochmotiviert, dieses Werkzeug auch zu gebrauchen. Der Zimmermann, der möchte gerne sein Werkzeug einsetzen. Doch nicht nur das, er möchte es auch richtig einsetzen. In unserem Fall möchte er mit seinem Werkzeug den Hammer, den Nagel auf den Kopf treffen. Timotheus, ein Ältester, bekam von dem erfahrenen Missionar Paulus einmal folgenden Rat. Paulus sagte zu ihm, er solle das Wort der Wahrheit recht handhaben. Und das ist auch unser nächstes Unterthema, weil das möchten wir auch tun. Wir möchten das Wort der Wahrheit recht handhaben, damit den Nagel auf den Kopf treffen. Wie können wir das tun? Nun, indem wir die darin enthaltenen Informationen ehrlich und wahrheitsgetreu weitergeben. Dazu bemühen wir uns zunächst einmal selber, den Sinn einer Schriftstelle genau zu verstehen. Und das können wir, indem wir den Kontext einer Bibelstelle betrachten, den Zusammenhang beleuchten. Oft ist es auch gut, wenn wir uns fragen, wer hat den Gedanken aufgeschrieben? Oder in welcher Situation? Oder an wen war das gerichtet? Und wenn wir den Sinn einer Bibelstelle deutlich erfasst haben, dann können wir ihn auch unmissverständlich vermitteln. Der Wunsch, das Wort der Wahrheit recht zu handhaben, beinhaltet auch noch einen anderen Aspekt. Ein fürsorglicher Schäfer, der führt seine Schafe mit einem Hirtenstab, der recht groß ist. Und manchmal drückt er mit diesem Stab ein Schaf vorsichtig in die Seite, aber bestimmt, um es in eine gewisse Richtung zu lenken. Diesen Stab würde er aber niemals als einen Knüppel verwenden, um das Schaf damit einzuschüchtern. Dazu ist dieses Werkzeug nicht gedacht. Genauso ist die Bibel kein Knüppel, mit dem wir die Menschen einschüchtern wollen. Natürlich bekunden wir Eifer für das Wort der Wahrheit, aber immer gepaart mit tiefer Liebe zu den Menschen. Unser Wunsch ist es, ihr Herz anzusprechen. Dazu ist das Wort der Wahrheit gedacht. Wir möchten jetzt eine Demonstration mitverfolgen. Der Dienstaufseher wird von einem Verkündiger gebeten, ihn zu einem Heimbibelstudium zu begleiten. Dem Studierenden fällt es schwer, eine liebgewonnene, tief verwurzelte Lehre aufzugeben. Es geht darum, ob der Heilige Geist eine Person ist.
Herr Kuhn, das letzte Mal sagten Sie, dass es Ihnen schwerfällt, daran zu glauben, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die von Gott ausgeht.
Ja, das stimmt. Denn wie erklären Sie sich, dass es heißt, der Heilige Geist wäre ein Tröster und könne lehren und sogar reden?
Ich finde es wirklich toll von Ihnen, wenn Sie Ihre Meinung so ehrlich äußern. Wir haben uns einmal Gedanken darüber gemacht und der Herr Jung, der heute mit dabei ist, der wollte Ihnen einmal kurz erklären, wie wir darüber denken.
Gerne.
Herr Kuhn, ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf und dass Sie sich über diese wichtige Lehre Gedanken machen. Sie haben recht, es hat den Anschein, als ob es sich bei dem eben erwähnten Tröster um eine Person handelt. Sicherlich werden Sie mir zustimmen, dass letztendlich entscheidend ist, wie Gott darüber denkt. Am besten wir ziehen Gottes Wort zu Rate und lassen ihn zu Wort kommen. Dürfte ich Sie bitten, einmal das Lukas-Evangelium zu öffnen, in Lukas 7, Vers 35. Und achten Sie einmal darauf, ob hier von einer Person oder von einer Eigenschaft die Rede ist. Der Heinz wird es einmal vorlesen.
Lukas 7, Vers 35, sagten Sie, ja?
Genau.
Ah ja.
Dennoch erweist sich die Weisheit durch alle ihre Kinder als gerecht.
Herr Kuhn, wie verstehen Sie diesen Text? Würden Sie annehmen, dass es sich bei der Weisheit um eine Person handelt?
Na nein, natürlich nicht.
Denn hier ist ja von den Kindern die Rede. Interessant ist, dass im Parallelbericht in Matthäus anstelle Kinder der Begriff Werke gebraucht wird. Achten Sie einmal darauf, in Matthäus 11, Vers 19. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass beide Evangeliumschreiber denselben Dialog aufzeichneten. Im letzten Satz in Matthäus 11, Vers 19 heißt es: Dennoch erweist sich die Weisheit durch ihre Werke als gerecht. Und es ist nichts Ungewöhnliches, dass in der Bibel etwas personifiziert wird. Die Sünde wird zum Beispiel als König bezeichnet. Doch niemand käme auf den Gedanken, dass die Sünde eine Person wäre. Mhm. Aktuell sprach man auch vom König Fußball, der die Leute in sein Band zog.
Ja, oder der Kaiser Franz, der ehemalige Fußballspieler von Bayern München, ne?
Genau.
Aber gibt das nicht ein Bibelwort, Herr Jung, wo davon gesprochen wird, dass der Heilige Geist einen Namen hat?
Sie haben recht, in Matthäus 28, wo Jesus den Taufauftrag gab, ist davon die Rede. Aber ist damit ein Personenname gemeint? Wie Sie kennengelernt haben, hat Gott einen Namen, Jehova. Sein Sohn hat einen Namen, Jesus Christus. Doch wie lautet der Name des Heiligen Geistes?
Ja, wenn ich das so überlege, mir fällt eigentlich kein passender Name dazu ein im Moment.
Interessant fand ich hier ein Zitat von einem Griechischkenner. Er äußert sich zu dieser Bibelstelle dahingehend, dass das verwendete Wort für Name hier für Macht und Autorität steht. Sicher kennen Sie auch die Formulierung im Namen des Gesetzes. Würden Sie daraus schließen, dass das Gesetz eine Person ist? Wie verstehen Sie das?
Ja, dass man dem Gesetz entsprechend handeln muss und es anerkennt.
Genau, und ebenso ist es mit dem Ausdruck im Namen des Heiligen Geistes. Da ist die Autorität des Geistes gemeint, die von Gott ausgeht. Herr Kuhn, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, wie würden Sie es jetzt auffassen, wenn es heißt, dass der Geist lehrt oder redet?
Ja, da der Heilige Geist keine Person ist, kann er selbstständig eigentlich auch nichts tun. Doch wenn ich es richtig verstanden habe, dann gebraucht Gott seinen Geist, um eigentlich verschiedene Funktionen zu erfüllen, wie zum Beispiel zu trösten, zu lehren oder sogar zu reden.
Das haben Sie wirklich gut verstanden. Genauso wie wir in unserer modernen Zeit mit Hilfe einer Fernbedienung Geräte steuern können, kann Gott mit Hilfe seines Geistes alles bewirken, damit sein Wille geschieht.
Wir konnten beobachten, wie der Lehrer eine Frage mit Hilfe der Bibel beantwortet hat. Er hat auch das Wort der Wahrheit richtig eingesetzt. Und was auch sehr schön war, er hat dabei die Würde des Studierenden gewahrt. Wir können festhalten, bei richtiger Handhabung kann dieses Produkt des Heiligen Geistes stark verschanzte Lehren umstoßen. Schlagen wir einmal gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 19 auf. Hier finden wir im Vers 20 bezüglich der Tätigkeit des Paulus in Ephesus die begeisternden Ergebnisse seiner Arbeit. Apostelgeschichte 19, Vers 20. Lasst eure Bibel dann bitte hier aufgeschlagen. Es heißt dort zunächst: So wuchs das Wort Jehovas fortwährend mit Macht und gewann die Oberhand. Ja, und diese Formulierung, so wuchs das Wort fortwährend, deutet auf im Voraus erwähnte Gründe für dieses Wachstum hin. Und dieser Grund wird im Vers 8 gezeigt, unter anderem, wo es im B-Teil dann heißt, was Paulus gemacht hat. Er hielt nämlich Ansprachen und mit Überzeugung sprach er vom Königreich Gottes. Und das ist unser nächstes Thema, das Schwert des Geistes mit Überzeugungskraft handhaben. Ein buchstäbliches Schwert zur Befreiung einer Person einzusetzen, das erfordert Körperkraft. Um das Schwert des Geistes geschickt zu handhaben, benötigen wir auch eine Kraft, Überzeugungskraft. Und die hatte Paulus. Wie können wir mit Überzeugungskraft lehren? Betrachten wir dazu einmal drei Methoden. Die erste Methode wäre: Wir wollen die Aufmerksamkeit so auf Gottes Wort lenken, dass Achtung davor entsteht. Wie können wir das tun? Zum Beispiel mit der Einleitung: Beachten wir einmal, was in Gottes Wort dazu gesagt wird. Oder wir könnten sagen: Achten wir jetzt einmal darauf, wie Jehova darüber denkt. Das sind sehr wirkungsvolle Einleitungen, die uns helfen, die Achtung vor dem Wort Gottes zu fördern. In Apostelgeschichte 17, im Vers 3, da zeigt uns auch wiederum Paulus die zweite Methode, wie wir Gottes Wort mit Überzeugungskraft einsetzen können. Im Vers 2 finden wir die bekannten Gedanken, dass sich Paulus anhand der Schriften unterredete und dass das für ihn sogar eine Gewohnheit war. Und der Vers 3 sagt dann, indem er durch Hinweise erklärte und bewies. Und das wollen wir auch. Wir wollen durch Hinweise erklären, indem wir Schlüsselwörter herausarbeiten, um dem Studierenden zu helfen, den Text dann auf sich anzuwenden, sind auch passende Veranschaulichungen eine Hilfe. Ja, und wie können wir denn uns an die richtige, an die passende Veranschaulichung erinnern, zur rechten Zeit auch noch? Nun, da haben wir einmal einen nützlichen Hinweis erhalten in unserem Buch Nutze die Belehrung der Theokratischen Predigtdienstschule. Auf der Seite 241 lesen wir: Lege dir eine Sammlung wirkungsvoller Beispiele und Veranschaulichungen an. Und bestimmt ist es gut und schön, wenn man in solch einer Sammlung blättert und dann die richtige Veranschaulichung herausfindet, um bei dem Studierenden dann das Herz zu erreichen. Machen wir es uns wie Paulus zur Gewohnheit, durch Hinweise zu erklären und zu beweisen. Die dritte Methode lautet: Wir wollen mit der Bibel überzeugend argumentieren. Wie können wir das tun? Indem wir unsere Darlegungen durch einleuchtende Beweise aus dem Wort Gottes untermauern. Wir können auch freundliche Fragen stellen. Durch freundliche Fragen finden wir heraus, wie der Wohnungsinhaber denkt. Und wir können ihm helfen, selbst vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Die folgende Demonstration soll uns nun einmal zeigen, dass wir bei der Handhabung des Wortes Gottes nicht zu weit gehen dürfen, damit der Studierende oder der Wohnungsinhaber Herz und Sinn nicht verschließt. Ein Ältester und ein neuer Verkündiger treffen im Predigtdienst auf jemanden, der eine falsche Glaubensansicht äußert.
Guten Tag, Herr Diener. Glauben Sie, dass die Bibel heute noch von praktischem Wert ist?
Guten Tag. Na, ich weiß nicht, also ganz ehrlich gesagt, also ich denke, dass die Religion an sich egal ist. Hauptsache, man glaubt und nimmt den Herrn an.
Schön, dass Sie sich so offen äußern. Ich möchte Ihnen das mal gern direkt aus der Bibel vorlesen. In Matthäus 7, ab dem Vers 13 heißt es: Geht ein durch das enge Tor, denn breit und geräumig ist der Weg, der in die Vernichtung führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist das Tor und eingeengt der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die es finden. Und im Vers 21 heißt es: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. In Markus 7, Vers 7 heißt es außerdem: Vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Also Sie sehen, die Bibel lehrt diesbezüglich etwas anderes.
Also wenn ich offen sein darf, das ist genau das, was ich eigentlich an Ihnen überhaupt nicht mag. Sie hauen mir hier die Bibelstellen um die Ohren. Ich weiß gar nicht, ob das im Zusammenhang steht. Und wenn ich mir das so recht überlege, ich möchte mich eigentlich gar nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Schönen guten Tag noch.
Ach du, es ging mir auch schon so. Ruckzuck war die Tür zu. Aber was mir wirklich gefallen hat, was wirklich gut war, dass du die Bibel voranstellst, dass du die Bibel zum Lehren gebrauchst.
Ja, ich habe mir extra die Bibeltextreihenfolge an die Seite der Bibel geschrieben. Aber was hätte ich besser machen können?
Vielleicht so ein kleiner Tipp: Wenn du eine kleine Blume mal blühen sehen willst, dann musst du sie pflegen, du musst sie gießen, regelmäßig, aber behutsam. Das heißt, du schüttest nicht alles Wasser, das du zur Verfügung hast, über die Pflanze drüber. Verstehst du, was ich meine?
Ja, du meinst, ich hätte vielleicht erst mal einen Text vorlesen sollen und den dann erklären.
Genau, erklären, den Wohnungsinhaber fragen, wie er darüber denkt. Vielleicht eine kurze Veranschaulichung mit einfließen lassen, sodass der Text besser verständlich wird.
Ja, das habe ich verstanden. Du meinst, so kann die Erde ein bisschen aufweichen und er kann das Wasser, also die biblische Erkenntnis, besser aufnehmen.
Exakt, ganz genau. Aber du, bevor wir weitergehen, suchen wir uns vielleicht mal einen Text raus, der weniger hart, ein bisschen taktvoller ist.
Ja, sowas habe ich mir auch schon gedacht.
Also komm, und du, mir fällt auch gerade ein, in unserem Bibellehrbuch, da ist eine Veranschaulichung diesbezüglich drin. Ich glaube, da geht's um Falschgeld. Wir finden es bestimmt raus.
Ja, gut.
Ist uns der Lehrpunkt aus dieser Demonstration aufgefallen? Eine plumpe Darlegung der Wahrheit wird selten gut aufgenommen, selbst wenn zur Unterstützung dafür eine lange Liste von Bibeltexten angeführt wird. Eine vernünftige Vorgehensweise ist normalerweise erfolgreicher. Sie regt nämlich zu Gesprächen an und sie ermöglicht dann auch weitere Gespräche. Wir möchten also diese drei Methoden beachten und so, wie Paulus, das Schwert des Geistes mit Kraft handhaben, mit Überzeugungskraft. Welche Macht übt Gottes Wort aus? Es kann stark verschanzte Irrlehren, tief verwurzelte, schädliche Gewohnheiten und ausgeprägte Wesenszüge überwinden, die Gott missfallen. Lasst uns also weiterhin das Schwert des Geistes geschickt handhaben, aus Überzeugung und mit Überzeugungskraft. Welche Rolle spielt Gottes Geist dabei, dass wir uns regelmäßig am Predigtdienst beteiligen? Schenken wir nun Bruder Simon Thulke unsere Aufmerksamkeit, der den letzten Teil der Vortragsreihe behandelt. Er trägt den Titel »Im Predigtdienst, von Gottes Geist geleitet, der Geist und die Braut sagen fortwährend, komm«.